IKEA ist das erfolgreichste Möbelhaus der Welt. Dass hinter dieser Erfolgsstory ein ganz gezieltes psychologisches Muster besteht, das ist den meisten kaum bekannt. Und wie du dieses Muster für deinen eigenen privaten Vermögensaufbau nutzen kannst, darüber spreche ich in meiner heutigen Show.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Vielleicht kennst du das. Du fährst zu IKEA und hast ein festes Budget eingeplant. Also sagen wir mal 500 Euro. Und am Ende stehst du an der Kasse und stellst fest, dass du wesentlich mehr in deinem Einkaufskorb hast, als du ursprünglich geplant hast. Und wenn dir die Rechnung präsentiert wird, stellst du zudem fest, dass du anstatt 500 Euro 750, vielleicht sogar 1000 Euro ausgegeben hast. Warum ist das so? Und wie kannst du den sogenannten IKEA-Effekt für dich persönlich und deinen eigenen privaten Vermögensaufbau bestmöglich nutzen? Die Anleitung dazu, die folgt jetzt.
Good morning, this is your wake-up call.
Die wenigsten wissen, dass hinter dem Prinzip von IKEA ein ganz spezieller psychologischer Effekt steht. Und zwar, du kennst sicherlich die Situation, dass du bei IKEA etwas gekauft hast und sagen wir mal dieses Möbelstück mit nach Hause nimmst, den Karton auspackst und erstmal verschiedenste Tüten und Material und alles, was du brauchst, um eben dieses Möbelstück zusammenzubauen. So, du hast jetzt also die Bauanleitung direkt vor dir liegen und fängst an, ja, laut dieser Anleitung eben deine Vitrine, dein Schrank oder was auch immer du gekauft hast. Du fängst also an, das aufzubauen und brauchst dafür vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem, wie begabt du bist und wie schnell du eben bist. So. Und jetzt tritt danach ein ganz besonderer Effekt ein. Nämlich, irgendwann hast du dieses Möbelstück komplett alleine oder vielleicht mit der Hilfe von deinen Kindern oder mit einem Freund, wie auch immer, zusammengebaut. Und das hat so einen ganz besonderen Effekt. Und das ist psychologisch bewiesen, dass wir ein besonderes Gefühl empfinden, wenn wir eigenständig mit eigenen Händen etwas bauen oder wenn wir etwas gestalten und einen ganz besonderen Glücksmoment haben, wenn wir beispielsweise unserem Gegenüber sagen können, hey, guck dir das mal an, das habe ich gebaut. Und genau dieser Effekt nennt man eben den sogenannten IKEA-Effekt, weil es das eben sonst nirgendwo gibt. Normalerweise gehst du in ein Möbelhaus, du siehst ein Möbelstück und lässt es dir liefern. Im Idealfall lässt du es dir beispielsweise auch nochmal direkt aufbauen von dem jeweiligen Möbelhaus. Ja, und bei IKEA ist eben alles anders. Ja, in der Regel, wenn die Teile nicht zu groß sind, nimmst du sie direkt mit, packst sie in dein Auto, fährst eben nach Hause und fängst an. Das ist aber nur der erste Teil, wie das IKEA-Prinzip funktioniert. Es gibt noch einen zweiten Teil, und zwar, wenn du mal genau drauf achtest, du musst generell bei IKEA immer erstmal oben durch die ganze Möbelabteilung durch und gehst dann in der Regel die Treppen runter, um einerseits dir dann die ausgesuchten Möbelstücke aus den Regalen selbst herauszuholen, aber vorher musst du erstmal durch diesen ganzen Kleinwarenbereich. Und auch das hat einen ganz speziellen psychologischen Hintergrund. Und eben dieser zweite Hintergrund ist damit verbunden, dass wir eben grundsätzlich immer mehr Geld ausgeben, als wir das ursprünglich geplant haben. Und zwar passiert Folgendes. Also sagen wir mal, du kaufst dir eine Vitrine, mal als Beispiel, ja? Jetzt kaufst du dir, sagen wir mal, in Weiß und gehst jetzt automatisch eben runter durch diese Kleinteilabteilung und hast meistens eben in deinem Kopf schon eine genaue Vorstellung, wo diese Vitrine zu Hause stehen wird. Und in dem Moment, wo du durch diese Kleinwarenabteilung durchgehst, fallen dir verschiedenste Kleinteile ein, die eben farblich beispielsweise ideal zu deiner Wohnung passen oder die farblich ideal zu dieser Vitrine passen. Und naja, wenn du schon mal da bist, fängst du natürlich an, diesen Kleinkram mit einzupacken. Ja, und wenn du schon mal dabei bist und bist du so am Einpacken, dann fällt dir vielleicht auch ein, Mensch, ein paar Birnen brauche ich auch mal und die Lampe im Flur ist vielleicht auch defekt und naja, ein paar neue Kissen fürs Wohnzimmer, die würden ja auch nochmal gut zur Vitrine passen und so weiter und so weiter. Und somit landen quasi wesentlich mehr Teile in deinem Einkaufskorb, wie du ursprünglich gedacht hast. Denn ursprünglich ist ja meistens der Gedanke, ich kaufe mir ein neues Möbelstück. Ja, und wenn du dann schlussendlich bei IKEA rauskommst, dann ist eben dein Einkaufswagen und das, was du eben gekauft hast, wesentlich oder oftmals sogar deutlich mehr als das, was du ursprünglich als Budget dir gedacht hast. Und dieses gesamte Zusammenspiel zwischen die obere Möbelabteilung und dann gehst du die Treppen runter in der Kleinwarenabteilung durch, du ziehst dir quasi deine eigenen Möbelstücke aus den Regalen heraus, zahlst die und packst sie dann in dein Auto. Dieses gesamte Zusammenspiel nennt man eben den sogenannten IKEA-Effekt. Und wie du dieses System jetzt ganz bewusst für deinen eigenen privaten Vermögensaufbau nutzen kannst, das möchte ich dir gerne jetzt eben in den nächsten Punkten erklären und deswegen auch vorher erstmal die Einleitung zu IKEA, damit du verstehst, was das Ganze eben mit dem privaten Vermögensaufbau zu tun haben kann. Starten wir direkt mit dem Punkt, wie kannst du mehr sparen, als du es dir eigentlich ursprünglich vornimmst? Auch hier wieder der Vergleich, warum kaufst du bei IKEA eben mehr ein als ursprünglich geplant? Also hier werde ich jetzt immer so ein bisschen die Parallelen dazu ziehen, damit du verstehst, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also sagen wir mal, du sparst monatlich 400 Euro als Beispiel. Jetzt hast du verschiedene Hebel, wie du diese 400 Euro erhöhen kannst, ohne dass du das vielleicht wirklich bewusst merkst. Und der erste Effekt ist der sogenannte 5-Euro-Effekt. Das heißt, dass du dir angewöhnst, ab dem Zeitpunkt, wo du beispielsweise diesen Podcast hörst, dass du dir angewöhnst, jeden 5-Euro-Schein, den du als Wechselgeld bekommst, dass du den zur Seite legst, dass du den quasi wegsteckst. Und im zweiten Moment fängst du an, dein Kleingeld zu sammeln und dieses Kleingeld eben auch ganz bewusst irgendwo in eine spezielle Schatulle legst. Und wenn du das kontinuierlich machst, dann wirst du feststellen, in der Regel, das ist so ein Durchschnitt, dass da locker zwischen 50 und 100 Euro pro Monat zusammenkommen können. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest auf ein Jahr, dann reden wir hier über eine zusätzliche Summe von durchschnittlich 1000 Euro pro Jahr, ohne dass du das wirklich bewusst merkst, weil du ja eben diese 50 bis 80 Euro nicht monatlich investierst, sondern du packst sie einfach weg im Laufe des Monats und stellst somit fest, hey, ich habe hier, keine Ahnung, 80 Euro weniger ausgegeben und es hat mir nicht wirklich wehgetan, weil ich es einfach eher so im Unterbewusstsein gemacht habe. Die zweite Möglichkeit ist, dass immer dann, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, du immer, sagen wir mal, 30%, 40%, 50% des wirklichen Nettoeinkommens, also beziehungsweise des wirklichen Netto-Gehaltserhöhungseffekts, dass du eben 30% bis 50% davon ebenfalls zur Seite legst. Also sagen wir mal als Beispiel, die Gehaltserhöhung liegt eben bei 100 Euro netto, packst du automatisch davon schon mal 30 Euro mehr zur Seite, sodass du effektiv 70 Euro netto mehr Gehaltserhöhung hast. So. Und wenn du das wiederum addierst mit dem sogenannten 5 Euro und Kleingeldeffekt, kommst du hier vielleicht sogar schon auf 1500 Euro pro Jahr. Jetzt musst du dich natürlich nicht an diese 5 Euro halten. Du kannst diese Summe beliebig erhöhen. Also ich kenne Leute, die mir ein Feedback gegeben haben aus dem Podcast und sagen, ja nee, ich mache das nicht mit den 5 Euro, sondern ich mache das mit den 10 Euro oder vielleicht mit 20 Euro. Das muss jeder für sich selbst wissen. Es geht einfach nur um den Effekt, dass du die Möglichkeit hast, in deinem Unterbewusstsein zu verankern, hey, einen ganz bewussten Geldschein lege ich sofort zur Seite, wenn ich ihn als Wechselgeld bekomme. Gleichzeitig eben auch das Münzgeld und dir somit eher im Unbewusstsein zusätzlich eine gewisse Summe pro Jahr anzusparen, ohne dass du das spürst. Kommen wir im nächsten Schritt zur klassischen Bauanleitung von IKEA. Also wenn du dir so eine Bauanleitung mal anschaust, dann hast du auf den ersten Seiten erstmal das Material, also das, was quasi mitgeliefert wird an Material, sagen wir mal die Anzahl verschiedenster Schrauben, das eine oder andere Werkzeug, was hat man da noch? Ich glaube sogar die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der Zeichnung, Punkt 1, 2 bis, keine Ahnung, Punkt Nummer 15. Also du hast in so einem Manual einen genauen Handlungsplan inklusive dem mitgesendeten Material, sodass du kontrollieren kannst, ob eben alles vorhanden ist. Im Bereich des privaten Vermögensaufbaus ist das eben auch eine ganz wichtige und sehr effektive Maßnahme, nämlich erstens, dass du dir mal klar machst, was ist eigentlich dein Budget, und zweitens, dass du einen Handlungsplan hast. Und Handlungsplan bedeutet in dem Fall, bis wann möchtest du eigentlich finanziell frei sein? Also mal als Beispiel, in der Regel arbeitet man bis 67 im Angestelltenverhältnis, und wenn du Unternehmer bist, ist es da wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Das heißt, du brauchst erst einmal eine genannte Analyse, eine Ruhestandsplanung, damit du eben genau nach Anleitung vorgehen kannst, um zu wissen, okay, wenn ich monatlich die und die Summe investiere und das genau so mache, wie ich mir das in verschiedensten Bereichen vorstelle, also unter Berücksichtigung von verschiedenen Steuersparmodellen. Vielleicht nimmst du ein paar staatliche Zulagen mit, du planst vielleicht eine Kapitalanlageimmobilie mit hinein, dann führt das eben dazu, dass du einen genauen Handlungsplan hast und genau weißt, okay, wenn ich die und die Schritte einleite und es genau so einhalte, dann werde ich, mal als Beispiel, nicht bis 67 arbeiten müssen, sondern ich kann vielleicht sogar schon mit 62 in Ruhestand gehen. Und das ist einer der effektivsten Tools, weil die meisten da draußen investieren irgendwelche Summen und haben überhaupt gar keinen Plan, wie ist eigentlich meine Vorsorgelücke, welche Steuersparmöglichkeiten habe ich noch, nehme ich alle Zulagen mit, was ist mit dem Thema Immobilie, möchte ich mir selbst Immobilie kaufen, macht es Sinn, beispielsweise eine Kapitalanlageimmobilie zu kaufen und so weiter und so weiter. Also dieses klassische Manual von IKEA kannst du auch direkt für dich persönlich umsetzen, indem du ein eigenes Manual hast, einen eigenen genauen Handlungsplan, der dir aufzeigt, welche Optionen du hast, um schnellstmöglich dein finanzielles Ziel zu erreichen. Wenn du Schwierigkeiten dazu hast, dann hast du sehr wahrscheinlich einen Berater, der dir eine solche Analyse unter Rücksprache mit dir genauestens erstellen kann. Und wenn dir jetzt derzeit vielleicht keinen einfällt oder du sagst dir, hey, ich wüsste jetzt nicht so genau, wie ich das machen sollte, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an info@patrick-greiner.de und in die Betreffzeile schreibst du einfach Analyse hinein und dann weiß mein Team, worum es geht, und dann sind wir dir behilflich, eine solche Analyse zu erstellen. Der Hintergrund ist eben nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass du ganz klar einen Handlungsplan hast, wie du eben finanziell vorgehen solltest, um deine eigenen ganz privaten, persönlichen finanziellen Ziele zu erreichen. Im nächsten Schritt, wenn wir wieder auf das Beispiel von IKEA zurückkommen, fängt der Aufbau des jeweiligen Möbelstücks an. Und vielleicht kennst du das, du hast die ersten 2, 3, 4 Teile zusammengeschraubt. Und dann weißt du vielleicht manchmal nicht mehr so weiter, ob wirklich alle Teile richtig sind, und du schaust nochmal in dieses Manual hinein, um zu gucken, okay, mache ich das alles wirklich genau so, wie es da eben aufgezeichnet ist. Und im privaten Vermögensaufbau ist das elementar wichtig. Das heißt, es ist nicht nur damit getan, dass du monatlich deine Investition tätigst und dass du so eine Art Planung, Finanzplanung hast, sondern dass du eben in regelmäßigen Abständen auch genau kontrollierst, ob eben alles nach Plan läuft. Und in regelmäßigen Abständen heißt hier in dem Zusammenhang mindestens einmal im Jahr. Wir empfehlen unseren Mandanten vielleicht sogar 2-mal im Jahr drauf zu schauen und festzustellen, wo du aktuell stehst, gerade wenn du ein Investmentdepot hast. Also hier nochmal so ein kleines praktisches Beispiel. Sagen wir mal, du hast ein Depot, einen Vermögensaufbau, der eben auf verschiedensten Säulen steht, und du möchtest im Durchschnitt, sagen wir mal, 5% Rendite erzielen. Dann macht es ja durchaus Sinn, sich mal nach 6 Monaten hinzusetzen und sich klar zu machen, ob du in den letzten 6 Monaten schon mal 2,5% Rendite erzielt hast. Und das geht halt eben nur, indem du dich ganz konkret darum kümmerst oder jemanden hast, der sich darum kümmert. So. Und alle 6 Monate machst du eben so eine grobe Übersicht und druckst dir diese Übersicht eben aus und heftest sie in deinem Finanzordner ab. Oder du legst sie dir irgendwo in einen digitalen Ordner. Warum? weil es eben wichtig ist, dass du immer wieder mal reinguckst und eben im Laufe der Jahre auch so eine ganz klare Entwicklung vor Augen hast, was dein privater Vermögensaufbau betrifft, damit du also kontrollieren kannst, okay, bist du noch on Kurs oder musst du irgendetwas verändern, musst du in irgendwelchen Bereichen reagieren. Es kann ja auch sein, dass du beispielsweise Nachwuchs bekommst, dass du ja beispielsweise auf einmal die Kinderzulage für die Riester-Rente neu beantragen musst, was ja nochmal ein zusätzlicher Hebel ist, weil du ja jetzt auf einmal, sagen wir mal, 300 Euro vom Staat als Zuschuss für deinen Riester-Vertrag bekommst. Und auch das muss natürlich in deine Finanzplanung mit eingebaut werden, weil das verändert ja auch wieder deinen Vermögensaufbau. Oder dass du vielleicht dir sagst, ich möchte Steuerrückzahlungen pro Jahr, davon möchte ich 50% von den positiv erhaltenen Steuerrückzahlungen vom Staat, die möchte ich wieder zusätzlich investieren in mein Depot. Auch hier muss dann überlegt werden, okay, wo positioniert man dieses Geld? Also du siehst, es geht also ganz klar um eine strukturelle Anweisung, wie du Schritt für Schritt dafür sorgen kannst, dass dein Vermögensaufbau vorankommt und du auf der anderen Seite verschiedenste Optionen nutzt, um dir das auch visuell klar zu machen. Denn du möchtest ja irgendwo auch sehen, dass sich dein Geld vermehrt. Und dafür sind eben diese 6 bzw. 12 Monatsanalysen gedacht, die du eben dann auch grafisch aufbereiten kannst, damit du einfach eine klare Übersicht darüber hast, dass alles eben nach Plan läuft, beziehungsweise du auch dir verinnerlichst, wo Handlungsbedarf ist, um damit eben Schritt für Schritt zu kontrollieren, dass du deinem Ziel des Ruhestands oder was auch immer dein finanzielles Ziel ist, dass du dem eben Schritt für Schritt immer näher kommst. Kommen wir im nächsten Schritt nochmal zu dem IKEA-Prinzip. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du so eine Verpackung zu einem Möbelstück, wenn du die auspackst, dann gibt es verschiedenste Päckchen. Und in diesen verschiedensten Päckchen sind eben ganz bewusst verschiedenste Kleinteile abgepackt. Es ist also nicht alles zusammen in einer Tüte, sondern es sind eben pro Bereich ganz bewusst verschiedenste Teile hinterlegt. Und du hast also in der Regel so zwischen 3 bis 5 Päckchen, die du öffnen sollst. Und der Hintergrund ist der, dass du eben durch diese Anzahl von vielerlei Kleinteilen, Schrauben und Holzdübel und was da alles so drin ist, dass du da einfach nicht durcheinander kommst und du dir somit einen klaren Überblick entsprechend der Bauanleitung bewahren kannst, welche Teile für den nächsten Step benötigt werden. So, die Frage ist also, wie kannst du dieses Prinzip auf deinen privaten Vermögensaufbau übertragen? Und hier habe ich die Empfehlung des sogenannten 5-Kontosystems. Das heißt, du baust dir im Laufe der Zeit eben 5 Konten auf, entweder bei unterschiedlichen Banken oder es gibt auch verschiedenste Banken, da kannst du also sogenannte Unterkontos einrichten. Das heißt, du hast eine Bank, ich sage jetzt mal ein Beispiel, du nimmst die Commerzbank und bei dieser Commerzbank kannst du also beantragen, dass du verschiedenste Unterkonten hast. Das heißt, auf der einen Seite hast du zwar immer die gleiche Bankleitzahl oder mittlerweile ist ja die sogenannte BIC und dann hast du aber zu dieser Bankleitzahl hast du eben 5 unterschiedliche Kontonummern. Im Idealfall sind das Nummern, die aufeinander aufbauen. Also mal als Beispiel, am Ende hast du die 04, für das nächste Konto 05, 06, 07 und so weiter. Dieses 5-Konten-Prinzip basiert darauf, dass du ein Konto benutzt für den Geldeingang. Also alles, was du an Einnahmen generierst, kommt auf dieses Konto. Das zweite Konto, da investierst du quasi die gesamten Beiträge für deine private Altersvorsorge. Also mal als Beispiel, wenn du eben 400 Euro für die Altersvorsorge investieren möchtest, zahlst du eben automatisch mindestens 400 Euro da drauf. Das zweite Konto ist für dein Investmentdepot. Also wenn du hier beispielsweise nochmal 300 Euro monatlich investieren möchtest, zahlst du eben von dem Eingangskonto Nummer 1 nochmal 300 Euro da drauf. Dann haben wir nochmal das Konto Nummer 4, das ist ein sogenanntes Privatkonto, also alles, was du privat ausgibst, das kannst du in etwa überschlagen, sagen wir mal als Beispiel die Miete, irgendwelche Nebenkosten, Lebensmittel und so weiter und so weiter. Das zahlst du auf dieses Konto und Konto Nummer 5 ist ein sogenanntes Spaßkonto. Und Spaßkonto heißt, also da kommen Dinge drauf wie für deine Hobbys, für einen Urlaub, wenn du dir irgendwie privat irgendwie was anschaffen willst, wie auch immer, das kannst du ja individuell selbst bestimmen. Der Hintergrund dieses 5-Konto-Prinzips ist, dass du einerseits eine klare Einnahmensituation hast auf Konto Nummer 1 und deine Einnahmen einfach in diese verschiedenen Konten streust und du somit einfach einen klaren Überblick hast, welche Ausgaben für welche Aktivitäten oder für welche Investitionen oder was auch immer, für was die genau geplant sind, und du einfach eine klare Struktur hast. Es gibt teilweise eben sogar Banken, die haben mittlerweile Apps, das heißt, du kannst jede einzelne Ausgabe auf deinem Konto kategorisieren und in einer bestimmten Struktur hinterlegen. Also mal als Beispiel, du gehst zu irgendeinem Lebensmitteldiscounter, kaufst dort ein und zahlst mit deiner EC-Karte und der Einkauf kostet jetzt 75 Euro und du siehst das auf deinem Kontoauszug oder beziehungsweise bei deinem Online-Banking, dann kannst du eben diese Ausgaben kategorisieren, indem du beispielsweise hinterlegst Lebensmittel oder Lebensunterhaltskosten und kannst dann quasi diese Ausgabe dort hineinschieben. Und das kannst du eben für alles machen. Du kannst angeben beispielsweise für Versicherungen, du kannst angeben Kategorie Auto, Urlaub. Also es gibt da keine Grenzen. Du kannst jede einzelne Kategorie deiner Ausgaben selbst für dich individuell hinterlegen und aufgrund dieser App dann irgendwann am Ende des Monats eben meistens eine Grafik darstellen lassen, für was genau du deine Gelder ausgegeben hast. Und das ermöglicht dir eben pro Monat eine ganz klare Übersicht dessen, wie deine Einnahmen und Ausgabensituation ist. Und der Hintergrund dieser grafischen Darstellung ist eben ein weiteres Tool, um ganz genau deine Finanzen im Blick zu haben und zu kontrollieren, wie deine Einnahmen-Ausgaben-Situation des jeweiligen Monats ist und inwiefern dich das eben auch deinem finanziellen Ziel näher bringt. Im nächsten Schritt geht es dann um den systematischen Aufbau. Also wenn du so ein Möbelstück beispielsweise zusammenbaust, dann gibt es dann eine spezielle Systematik, wie was zu welchem Zeitpunkt zusammengesteckt und zusammengeschraubt wird. Und speziell im Vermögensaufbau ist das genauso. Also im Altersvorsorgebereich sollte relativ klar sein, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es verschiedene Parameter gibt, wie beispielsweise steuerliche Berücksichtigungen, die Mitnahme von Zulagen und so weiter. Im Investmentfondsbereich ist es meistens ein bisschen komplizierter, aber hier möchte ich dir gerne mal so eine Benchmark mit auf den Weg geben. Aber es gibt grundsätzlich die Regel, wie hoch sollte eigentlich deine Aktienquote in deinem Depot sein? Und damit du hier so einen prozentualen Satz hast, gibt es so dieses Prinzip 100 minus dein Lebensalter. Das sollte die maximale Aktienfondsquote oder Aktienquote in deinem persönlichen Depot sein. Und hier hast du schon mal so einen gewissen Richtwert. Jetzt ist natürlich die Frage, sagen wir mal, dein Aktienrichtwert liegt jetzt bei, sagen wir mal, 65%. Dann ist jetzt die Frage, welche Fonds nehme ich denn? Also welche Aktienfonds passen zu mir? Und auch hier brauchst du eben eine klare Struktur. Du solltest eben genau wissen, wie tickst du selbst, wie ist dein Risikoprofil und welche Aktienfonds und ETF-Fonds passen zu deinem persönlichen Risikoprofil. Im nächsten Schritt hast du ja dann im Prinzip nochmal 35% übrig. Ja? Also 65 plus 35 sind halt eben die 100%. Jetzt ist die Frage, was machst du mit diesen 35%? Also in was investierst du die? Investierst du die in einen Rentenfonds, in einen Dachfonds, einen Mischfonds, Geldmarktfonds, was es da eben so alles gibt? Auch hier brauchst du eine klare Struktur. Und diese Gesamtstruktur deines Depots, die muss eben das Ziel haben, dass sie wiederum systematisch zu deinem persönlichen Vermögensaufbau passt, mit dem klaren Ziel, beispielsweise mit 62 schon in den Ruhestand gehen zu können. Und wenn du alle diese Parameter zusammenbaust, dann hast du eben letztendlich eben eine klare Vision und einen klaren Handlungsplan, wie du eben Schritt für Schritt deinen eigenen persönlichen Vermögensbau strukturieren und klar eben auch kontrollieren kannst. Kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Show. Und zwar ist es so, dass ja irgendwann, nehmen wir nochmal eben das Beispiel IKEA, dein Möbelstück fertig aufgebaut ist. Und bei vielen ist es eben so, dass du das eben dann irgendwo in die Wohnung stellst und es sowohl optisch als auch haptisch zu sehen und eben auch anzufassen ist. Und die meisten haben beim Vermögensaufbau das Problem, dass das Geld zwar irgendwo rumliegt, jetzt mal auf Deutsch gesagt, es aber nicht greifbar ist für sie. Also sie sehen es vielleicht im Depotauszug und sie sehen es, wenn sie sich einen Kontoauszug holen und wenn sie von der Altersvorsorgegesellschaft einmal im Jahr, sagen wir mal so, einen aktuellen Rückkaufswertdokument bekommen, dann haben sie das in Papierform quasi oder eben auf dem Rechner in Form von einem Online-Login haben die das eben visuell vor sich liegen. Jetzt ist die Frage, wie gelingt es mir denn, mein Vermögen zumindest in Teilen auch mal haptisch zu fühlen? Was kann man da tun? Und ich bin ein persönlicher Fan davon, beispielsweise das in drei Bereichen aufzuteilen. Erstens, sich anzugewöhnen, immer eine gewisse Summe an Bargeld irgendwo beispielsweise zu Hause in einem Tresor zu haben oder bei einem Bankschließfach. Und über die Summe ist eigentlich gar nicht wichtig. Also ob das jetzt 5.000 sind oder 10.000 oder 20.000 oder noch mehr, das ist völlig egal, das muss jeder wissen. Aber vom Gefühl her, glaube ich, ist es ein Unterschied, wenn du einfach weißt, okay, hier liegen beispielsweise 10.000 Euro in bar, auf die ich in jeder Zeit zugreifen kann. Auch wenn wir beispielsweise mal einen Crash haben und du nachschießen möchtest oder wie auch immer. Natürlich hat das den Nachteil, dass diese beispielsweise 10.000 Euro keine Zinsen erwirtschaften, wenn du sie zu Hause hast. Es geht also nur um diesen haptischen Effekt zu wissen, okay, hier habe ich eine gewisse Summe an Bargeld jederzeit zur Verfügung. Die zweite Möglichkeit, wie du das Ganze haptisch darstellen kannst, ist, indem du beispielsweise Goldmünzen oder Silbermünzen kaufst. Auch hier hast du eben nur mal so als Beispiel die Möglichkeit, du kaufst dir 20 Silbermünzen und 5 Goldmünzen und hinterlegst die in einem Tresor. Auch das liegt eigentlich nur dazu, dass du irgendwie ein haptisches Mittel hast, um auch wirklich sagen zu können, hey, ein Teil meines Vermögens ist eben ganz bewusst in Gold, Silber oder was auch immer investiert. Oder eben die dritte Möglichkeit, auch das ist eben nur ein Vorschlag, du kaufst dir beispielsweise eine sehr wertvolle Uhr. Unabhängig jetzt mal von der Marke, aber du kannst das im Internet recherchieren. Es gibt Uhren, die haben A, einen gewissen Preis und eben B, auch eine gewisse Wertsteigerung. Und wenn du so eine Uhr im Original eben kaufst, dann kriegst du die so in einer Box und dann kriegst du die auch beispielsweise mit einem Zertifikat, mit einem Echtheitszertifikat. Und ja, dann hast du vielleicht auch hier nochmal eine Möglichkeit, aufgrund der Haptik einerseits dein Vermögen auch in Form eines klaren Gegenstandes zu besitzen. Vielleicht möchtest du die Uhr hin und wieder auch mal tragen. Und ja, es führt einfach dazu, dass du dein Vermögen in Teilen eben auch im wahrsten Sinne des Wortes greifbar machst, damit du eben auch in der Hinsicht ein recht gutes Gefühl dessen hast, warum du letztendlich diesen ganzen Aufwand betreibst und eben privat vorsorgst, investierst und sparst.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war's für heute und ja, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast und ich hoffe, da war einiges mit dabei zum Thema der IKEA-Effekt und ja, ich würde mich auf jeden Fall über eine 5-Sterne-Bewertung bei dir bei Apple iTunes freuen und vielleicht auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts, wenn er dir gefällt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Pass gut auf dich auf und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.